wenn die Regierungen, wenn immer mehr Regierungen innerhalb der Mitgliedschaftsstaaten der Europäischen Union nach rechts abdriften, wird es natürlich auch für das Parlament schwieriger, menschenrechtsorientierte, grundrechtsorientierte Entscheidungen zu treffen.
Die Arbeit wird nicht leichter werden. Wir haben eben keinen Pro-Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung, was uns immer allen wichtig ist, Frauenrechte. Ist uns wichtig, die Rechte von sogenannten Minderheiten, dass wir jetzt da eine breite Bank haben an Abgeordneten, die sagen, nö, und wir machen das Gegenteil.
Europa to go, ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa to go, eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu.
Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, vor 10 Monaten ungefähr, sind wir gemeinsam durch das Europäische Parlament gelaufen und haben so auf dessen Aufgaben und Arbeitsweisen geblickt und auch auf die Sorgen damals angesichts der anstehenden Europawahl. Einiges davon hat sich ja erfüllt, also rechte Parteien haben zugelegt. Wie ist heute die Stimmung im politischen Brüssel? Wie nimmst du das wahr?
Ja, also auf der einen Seite sind viele Leute schon etwas erleichtert darüber, dass die Zunahme der rechten Parteien nicht so schlimm gekommen ist, es hätte sein können. Trotzdem muss man sehen, dass es natürlich einen Zuwachs gegeben hat und dass die Rechte heute einfach eine größere Rolle spielt im Europäischen Parlament. Man sieht es jetzt an der Diskussion über die neue Kommissionspräsidentin.
Die neue und die alte?
Die neue, genau. Und die alte. Die alte möchte gerne auch die Ursula neue wieder werden.
Ja.
Und sie kriegt aus der klassischen Konstellation Sozialdemokraten und Christdemokraten, EVP und SED sind die beiden Abkürzungen für die großen Blöcke, die kriegen alleine keine Mehrheit hin. Sie müssen also weitere Stimmen haben. Und da gibt es entweder die Möglichkeit, sich zu den Grünen zu orientieren oder eben zur ECR, der Partei der Europäischen Reformer und Konservativen oder ECR, Konservativen und Reformer. Das ist noch nicht die rechteste Gruppierung, aber es ist eine eindeutig rechte Gruppierung in jedem Fall. Und das steht jetzt eben zur Diskussion. Wobei ich denke, die größere Gefahr liegt noch darin, dass nicht allein die Mehrheiten sich innerhalb des Europäischen Parlaments verschieben. Die viel größere Problematik sehe ich darin, dass natürlich in den Mitgliedstaaten mittlerweile eine ganze Reihe rechte Regierungen sind und die werden keine Kommissare, die ins linke Spektrum gehören, nach Brüssel schicken. Das heißt, auf der Ebene wird es auch nochmal eine Vertiefung geben und dann werden natürlich auch die Mitarbeitenden in der Kommission, in der Verwaltung nach und nach ausgetauscht. Es gehen immer Leute raus und es gehen natürlich auch Leute in Ruhestand. Und die Konservativen, also die rechten Staaten, die rechten Regierungen schicken dann natürlich eher Leute nach oder achten darauf, dass Leute reinkommen, die auf ihrer Linie, auf ihrer rechten und oft europafeindlichen oder skeptischen Linie liegen. Und wenn die dann auf Dauer bis zur Rente wieder, das heißt also unter Umständen über mehrere Jahrzehnte, im Apparat festsitzen, dann gibt das in der tiefen Struktur des Europäischen Parlaments eine langfristige Verschiebung. Die finde ich noch viel, viel gefährlicher als die 5-Jahres-Rhythmen des Europäischen Parlaments.
Ja. Gibt es nicht oder sind die Strukturen und so Verfahren wie dann der Trilog, ist das nicht sowieso etwas, was sagen, wenn Mitgliedstaaten immer rechter werden, auch zu einem Problem werden kann? Also selbst wenn das Europäische Parlament vergleichsweise links wäre, nur das Parlament entscheidet ja nicht.
Richtig, das ist der Punkt. Das ist ja aus einer demokratischen Perspektive richtig, dass es mehrere Kammern gibt. Aber wenn die Regierungen, wenn immer mehr Regierungen innerhalb der Mitgliedschaftsstaaten der Europäischen Union nach rechts abdriften, wird es natürlich auch für das Parlament schwieriger, menschenrechtsorientierte, grundrechtsorientierte Entscheidungen zu treffen. Bisher hat das Parlament ja immer trotz der unterschiedlichen politischen Farben sich aber doch sehr stark an einer Menschenrechtslinie orientiert und gesagt, wir verteidigen Bürger und Menschenrechte. Das hat man jetzt schon bei dem Migrationspakt gemerkt, der ja kurz vor den Wahlen verabschiedet worden ist, dass die Position, die das Parlament zum Beispiel 2013, also vor 11 Jahren noch vertreten hat, wo es viel offener war für legale Zugangswege zur Europäischen Union, für eine relativ, also im Vergleich zu heute, relativ progressive Migrationspolitik, die hat das Parlament selber schon aus Angst vor den Mitgliedsländern und auch vor den Wählern und Wählerinnen aufgegeben.
Wir hatten bereits vor der Wahl mit Jens Geier von der SPD und Daniel Freund von den Grünen im Europäischen Parlament gesprochen. Jens Geier erklärte damals, dass
Christdemokraten und zum Teil auch Liberale der populistischen Versuchung erliegen und mit den rechten Fraktionen zusammen Mehrheiten bilden.
Und er beschrieb, dass ein stärkerer Einfluss des rechten Flügels im Parlament bedeuten kann, dass die Zahl der vorwärtsweisenden Gesetzesvorschläge aus dem Parlament stark sinkt.
Das heißt also, wir werden weniger weit kommen in Sachen Klimaschutz, weniger weit kommen in Sachen Gleichstellung, weniger weit kommen in Sozialpolitik und Rechte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
Also genau das, was auch Jürgen beschreibt. Ich habe ihn gefragt, auf welche Politikbereiche er mit Sorge blickt, wenn diese nun verstärkt durch rechte Akteure geprägt werden.
Ja, also ich denke, der größte Punkt ist natürlich das Thema Klimapolitik. Als Frau von der Leyen sich beworben hat um die Kommissionspräsidentschaft in 2019, hat sie ja nur sehr knapp eine Mehrheit bekommen im Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament muss sie ja wählen und bestätigen. Sonst gibt es halt diesen Posten nicht. Sie hat damals den New Green Deal versprochen und hat dann ja auch ab 2019 einen relativ guten Start hingelegt in Richtung einer effizienten und wirksamen Klimapolitik. Sie ist aber in den letzten Monaten vor der Wahl da sehr viel vorsichtiger geworden, weil es nicht ganz klar ist, mit welcher Mehrheit sie ihr Interesse auf eine zweite Amtsperiode durchsetzen kann, wenn sie auf, und da spielt natürlich nicht nur sie alleine eine Rolle, da spielt natürlich auch die EVP, das heißt also die größte Fraktion im Europäischen Parlament, die konservative Fraktion, und da spielen natürlich die deutschsprachigen Abgeordneten oder die aus Deutschland kommenden Abgeordneten eine zentrale Rolle. Und wie die CDU und die CSU in Deutschland zur Klimapolitik stehen, das ist ja bekannt. Und sie werden dort, und das haben sie ja auch schon gezeigt, seit Anfang 2023, dass die CDU sich, wo es möglich war, dafür hergegeben hat, eine effiziente Klimapolitik zu blocken, da hat sie das gemacht. Und von daher ist die große Frage, ob die EVP bereit wäre, eine Mehrheit mit den Grünen zu machen. Das wäre wichtig, um eine Klimapolitik weiter zu stabilisieren. Sie mag hinter den Erwartungen vieler Klimaaktivisten zurückbleiben, aber es macht eben einen Unterschied, ob ich mit den Grünen grundsätzlich sage, wir gehen in die Richtung und kämpfen um gute Klimapolitik, oder ob ich mit den Leuten aus der ECR eine Abstimmung mache und mich von denen wählen lasse. Dann muss ich dezidiert klimapolitische Fortschritte, die wir mittlerweile haben, zurücknehmen. Das wird dann anstehen. Es gibt das Verbrenner aus, also das Aus von Verbrennermotoren innerhalb der Europäischen Union ab 2035. Von der deutschen CDU, aber eben auch von rechten Parteien wird ja verlangt, dass das aufgelöst wird oder verschoben wird oder eben ganz gestrichen wird. Also das wäre dann klimapolitisch aus meiner Sicht eine Katastrophe.
Jürgen erklärt im Gespräch nochmal den Prozess, den Fraktionen nach einer Wahl vollziehen. Und wir kommen auch auf das Bündnis Sarah Wagenknecht zu sprechen.
Naja, also die Abgeordneten, die dann neu gewählt worden sind, die Alten, aber auch die Neuen, müssen sich dann in den ersten Wochen, das läuft im Augenblick noch, entscheiden, welcher Fraktion sie sich anschließen wollen und müssen dann einen entsprechenden Antrag unterschreiben. Und in der Regel wird man dann noch aufgenommen. Gut, es wird in manchen Fällen sicherlich auch mal geguckt, passt das oder ist das jetzt irgendwie ein bisschen kritisch. Aber in der Regel werden die Leute aufgenommen. Aus Deutschland kommen eben die drei Abgeordneten der Partei Die Linke plus ein Abgeordneter der Tierschutzpartei. Beide Parteien werden dann in der Left vertreten sein. Inhaltlich gibt es da eine Reihe über Einstimmungen. Wenn man Tierschutz macht, ist das ja auch immer eine Kritik an kapitalistischen Verwertungsstrategien, auch im Bereich der Lebensmittelproduktion. Insofern kann man da durchaus Gemeinsamkeiten finden. Das muss also nicht überraschen, dass die Kollegen von der Tierschutzpartei oder der Kollege von der Tierschutzpartei sich der Left oder der Left angeschlossen hat. Du hast angesprochen und gefragt, was ist mit BSW? Nun, BSW ist keine linke Partei in meinen Augen, sondern eine rechte Partei. Sie sind umweltpolitisch, klimapolitisch und auch migrationspolitisch auf der Seite der extremen Rechten und verstärken damit auch nochmal die Rechtsverschiebung des Parlaments in diesen beiden zentralen Fragen. In anderen Fragen mag das ein bisschen anders aussehen und kann man das vielleicht auch gelassener sehen. Aber in diesen beiden Punkten, die zentral sind für Europa, die Frage der Menschenrechte, die Frage der Migration und die Frage der Klimapolitik, verstärken sie den Rechtsruck ganz massiv. Und sie sind ja auch dabei, eine eigene Fraktion zu bilden. Also sie wollen sich nicht anschließen, sondern sie sind auf der Suche. Man braucht Leute aus 7 Ländern, EU-Mitgliedsländern und man braucht 23 Abgeordnete insgesamt. Das ist das Minimum, dann kann man eine eigene Fraktion bilden. Damit verbunden ist natürlich, dass man auch einen Fraktionsvorsitzenden hat und damit auch in der Konferenz der Fraktionsvorsitzenden oder der Präsidenten, also COP heißt das, Committee of the Presidents of the European European Parliament. Und damit bekämen sie natürlich nochmal einen sehr privilegierten Einfluss, weil sie die Tagesordnung bestimmen des Parlamentes und natürlich, ja, die Präsidenten haben in ihrer Kommission einfach eine zentrale Rolle für die Arbeit des Parlamentes. Und das ist auch offensichtlich das Interesse. Das würde dann aber eben neben, wir haben bisher zwei rechte Fraktionen. Das wäre dann migrationspolitisch und klimapolitisch der dritte Fraktionsblock, der dann in der Konferenz der Präsidenten säße. Und man hätte dann noch die ambivalente Rolle der EVP. Also das wäre schon eine Entwicklung, die nicht positiv im Sinne einer Europäischen Union wäre und einer Zukunft der Europäischen Union.
Für wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass die das hinkriegen, eine neue Fraktion zu gründen?
Also das, was ich zuletzt gehört habe, fehlte ihnen noch ein Sitz. Also es gibt ja eine ganze Reihe, ich weiß nicht, 40, 50 Abgeordnete, die keiner Fraktion angehören, die sogenannten unabhängigen oder nicht eingeschriebenen Non-Inscrits. Und da findet man natürlich einen bunten Blumenstrauß von politischen Orientierungen. Und da kann man natürlich schon auch Leute finden. Das hat auch für die Leute, die dann mitmachen, wenn sie sich einverstanden erklären können mit der politischen Ausrichtung der Gruppe, den Vorteil, dass sie auch eher an Berichte kommen können und mehr Einfluss haben und auch mehr Mittel zur Verfügung haben. Insofern ist es durchaus attraktiv, in einer Fraktion zu sein. Und von daher haben sie auch eine Möglichkeit, dass sie wirklich 23 Leute aus 7 Ländern zusammenbekommen. Und auf der anderen Seite ist natürlich die AfD, die ja nun so rechtsradikal ist, dass sie selbst von den beiden rechten Fraktionen, beziehungsweise von der rechtesten Fraktion, die es gibt, die ID-Fraktion, Identität und Demokratie heißt das ausgesprochen ID, die haben sich ja da kurz vor der Wahl entschlossen, die AfD rauszuschmeißen. Ich halte das auch nicht nur für einen taktischen Schachzug. Das ist es sicher auch. Aber
also taktisch in dem Sinne, dass sie sich selbst dann noch bürgerlicher darstellen.
Dass sie sich als gemäßigter darstellen können vor ihrer Wählerschaft und auch insgesamt bei den Verhandlungen im Europäischen Parlament. Auf der anderen Seite, wer die SS verherrlicht, sollte sich im Klaren darüber sein, dass die SS die deutschen Nachbarstaaten während des Zweiten Weltkrieges unterdrückt hat. Also ich glaube, dass das eben von daher nicht nur eine taktische Reaktion ist, sondern eben auch ab einem bestimmten Punkt einfach auch wirklich ein inhaltlicher Dissens ist. Also das glaube ich schon.
Die AfD hat laut Angaben der Parteispitze mittlerweile ausreichend Abgeordnete im EU-Parlament zusammen, um eine neue Fraktion zu gründen. Für sie steht der Name Europa Souveräner Nationen, kurz ESN, im Raum. Wie blicken die verschiedenen Fraktionen im Europaparlament auf den gestärkten Einfluss der Rechten? Was bedeutet er konkret für ihre Arbeit? Katrin Langensiepen ist Teil der Fraktion Die Grünen, Europäische Freie Allianz, und antwortet darauf so.
Die Arbeit wird nicht leichter werden. Wir haben eben kein Pro-Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, Armutsbekämpfung, was uns immer allen wichtig ist, Frauenrechte ist uns wichtig, die Rechte von sogenannten Minderheiten. Dass wir jetzt da eine breite Bank haben an Abgeordneten, die sagen, nö, und wir machen das Gegenteil. Wie sich das jetzt im täglichen Miteinander ausgehen wird, das müssen wir sehen. Wie wird sich die CDU verhalten? Was machen die Konservativen? Stimmen sie mit der Rechtsaußengruppe mit? Ist in der Vergangenheit vorgekommen? Wie wird sich Renew, also sprich die Liberalen, verhalten? Es wird nicht einfacher, klar, aber dann müssen wir auch schauen, ja, wie wird die Kommission aussehen? Von der Leyen ist jetzt vom Rat bestätigt, sie soll es werden. Was liefert sie uns? Was will sie für ihre Legislatur? Und dann wird geschaut. Es muss nicht zwingend ein Selbstläufer sein. Es war letztes Mal sehr knapp. Also da gucken wir dann auch noch mal in die Details. Kriegen wir eine Gleichstellungskommissarin? Fragezeichen. Fällt man dahinter zurück? Fände ich ein fatales Zeichen von Frau von der Leyen. Wenn sie am Ende des Tages gewählt wird und sagt, brauchen wir nicht mehr. Wie viel wert sind ihr Frauenrechte? War ja beim letzten Mal eins ihrer großen Themen. Meine Kommission ist 50-50, ist paritätisch. Also da haben wir noch viele Fragezeichen, was uns da geliefert wird. Der Green Deal muss weiterentwickelt werden. Da können wir nicht hinter, dürfen wir nicht hinter zurückfallen. Und dann ist es halt, was wird sie uns präsentieren?
Angesichts der Neugründung rechter Fraktionen habe ich mich gefragt, ist es denkbar, dass linke Bündnisse entstehen und zu diesem Zweck ebenfalls neue Fraktionen im EU-Parlament gegründet werden?
Also ich glaube, auf der Ebene von Fraktionen wird sich da nicht viel verändern. Das sehe ich nicht. Da gibt es auch keine Diskussion, dass ja so etwa Grüne oder Sozialdemokraten und Linke sich da fraktionell zusammentun wollen. Das ist aber vielleicht auch gar nicht nötig. Aber wir hatten ja schon, als wir die erste Folge hier gemacht haben, darauf hingewiesen, dass es keinen Fraktionszwang im Europäischen Parlament gibt, dass die Struktur des Europäischen Parlaments etwas anders ist und dass es von daher auch andere Formen und leichter möglich ist, bei Abstimmungen, und darauf kommt es ja an, zusammenzuarbeiten und sich im Vorfeld abzusprechen und zu gucken, wo sind unsere Schnittmengen und wo können wir versuchen, gemeinsam Sachen durchzubringen.
Ja.
Das gibt es bis hin, also im Bereich der Arbeitnehmerfragen kann man das punktuell immer wieder beobachten, auch bis in die EVP hinein. Es gibt aus Deutschland ja auch Gewerkschafter, die in der CDU sind, die aber dann eben doch tatsächlich auch eine Arbeitnehmerperspektive mitbringen. Das sind dann immer wieder auch Brücken, die in die EVP hineingeschlagen worden sind, auch in der letzten Periode, aber auch in den Perioden davor. Um bestimmte Arbeitnehmerrechte wirklich dann mehrheitsfähig zu machen. Sie sind natürlich dann etwas verwässert im Vergleich zu den ursprünglich rein linken Vorstellungen, das ist klar. Aber es ist dann doch immer noch besser, als gar nichts zu bekommen. Und manchmal braucht es dann auch mehrere Schritte, um zu einem vielleicht wirklich guten Ziel zu kommen. Aber das passiert und ich glaube schon, dass sich die linken Fraktionen dessen bewusst sind, dass sie da an dieser Stelle zukünftig mehr zusammenarbeiten müssen, wenn sie überhaupt noch was bewegen wollen. Und nur wenn man was bewegt, wird man ja auch Bürger und Bürgerinnen weiterhin für die EU interessieren können und verhindern. Und ich glaube, es ist auch wichtig zu verhindern, dass die Strukturen der EU, dass die Gesetzgebung der EU zerflettert. Das würde, glaube ich, auch den Bürgern nicht zum Vorteil gereichen. Und das würde dann aber auch gleichzeitig wiederum die Akzeptanz der EU zurückfahren und würde dann so eine Art Lawine in Gang setzen, die sich dann gegen die EU richtet. Das, glaube ich, haben die linken Fraktionen verstanden. Und ich hoffe, dass sie ausreichend Gemeinsamkeiten finden, um daraus auch praktische Konsequenzen zu ziehen. Aber ich habe aus meiner eigenen Zeit schon auch den Eindruck, dass das im Europäischen Parlament durchaus leichter ist und eher passiert, als das im Bundestag passieren würde.
Akzeptanz ist ein ganz gutes Stichwort. Lässt sich aus der Wahlbeteiligung oder auch vielleicht auch so den Ergebnissen, lassen sich da Schlüsse ziehen über das Interesse der Bürger und Bürgerinnen der EU an der EU? Wenn ich jetzt die Zahlen hier richtig sehe, knapp 50% in der gesamteuropäischen Union haben sich beteiligt. Das ist dann sehr unterschiedlich. In Belgien sind es fast 90%, aber es ist natürlich irgendwie auch logisch, wenn es...
Ja, in Belgien gibt es einen Wahlzwang. Also wenn man nicht zur Wahl geht, gibt das ein Bußgeld.
Und Luxemburg auch hohe Beteiligung.
Das ist auch, glaube ich, Wahlzwang. Ja. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich meine ja.
Ja. Okay.
Also was heißt Zwang? Also Pflicht, ne?
Ja.
Und das wird auch nachgehalten. Also ja. In Belgien, ich habe selber ja in Belgien gewählt, also man kriegt eine Quittung auf seine Wahleinladung und die muss man dann noch aufbewahren. Also es gibt Situationen, wo man das nachweisen muss. Ne?
Ja, interessant. Na, das wusste ich gar nicht. Dann ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, sich nur die Zahlen anzugucken und dann auf ein Interesse zu schließen. Oder was denkst du zu dem Thema Akzeptanz und Wahlbeteiligung?
Also es ist ja tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das, was ich an Statistiken mitbekommen habe, ist das Interesse leicht gestiegen gegenüber früheren Wahlen. Aber es ist natürlich mit durchschnittlich 50%, wobei man ja eben sehen muss, dass diese Zahl von 50% eben auch erreicht wird, weil es den einen oder anderen Staat gibt oder Land gibt, in dem es eine Wahlpflicht gibt. Das zieht natürlich enorm die Zahl nach oben hin. Wenn man das abnimmt, dann liegt es dann doch ein bisschen unter 50%. Das finde ich schon ein Problem. Also, dass nicht alle Leute zur Wahl gehen, das ist klar, aber 50% finde ich schon ein bisschen wenig. Das ist das Einzige, was wirklich tröstend ist, dass es nicht noch weniger geworden ist, sondern wieder geringfügig zugenommen hat. Aber eigentlich müssten die Beteiligungen wenigstens zwischen 70-80% liegen. Da müsste man versuchen, auch hinzukommen. Ne? Denn das heißt ja, eine Mehrheit hat man jetzt rein rechnerisch mit 25%, also wenn nur 50% der Wahlberechtigten teilnehmen, dann reichen ja praktisch 25% aus, die sich beteiligt haben, um eine Mehrheit hinzukriegen. Es gibt übrigens einen Vorschlag, habe ich letztlich gelesen, zu sagen, man solle doch bei der Wahl, bei der Berechnung der Sitze in einem Parlament den Block der Nichtwählenden als abstrakten Block der Nichtwähler mitrechnen. Dann hätten die 50% der Sitze und die anderen 50% werden dann auf die anderen verteilt und dann auch die Mittel, die es gibt für die Beteiligung an der Wahl. Es gibt ja da die Steuermittel zur Unterstützung der Parteien, die an der Wahl teilgenommen haben. Dann wäre die finanzielle Ausstattung und die Zusammensetzung der Parlamente eine völlig andere. Ist natürlich jetzt praktisch nicht so ohne weiteres umsetzbar, aber als Denkmodell finde ich das ganz interessant, einfach mal die Nichtwähler als Teil der gesamten Wählerschaft einzubeziehen und zu gucken, wie könnte man das praktisch umsetzen. Ne?
Ja, also ich finde es als Mittel auch, um zu verdeutlichen, welche Bedeutung das hat, nicht zu wählen, durchaus interessant. Also
ja. Und dann sehen die Prozente schon und die Mehrheiten eben auch ganz anders aus. Ne?
Also das ist ja jetzt bei dir schon eine Weile her, aber was ist das für ein Gefühl, nach mehreren Jahren dann diese Aufgabe im Europäischen Parlament als Abgeordneter abzugeben, den Platz zu räumen. Und ich meine, es gibt auch prominente Leute der jetzt vergangenen Legislatur, die darüber ein Buch geschrieben haben, wie sie diesen Platz jetzt verlassen und was die Jahre mit ihnen gemacht haben und wie wirksam oder eben unwirksam sie sich gefühlt haben. Genau, also kannst du dich noch erinnern, was das damals mit dir gemacht hat?
Ja. Ja, du sprichst das Buch von dem Kollegen Semsroth an. Ich fand das interessant. Ich habe seinen Artikel, sein Interview in der Taz gelesen gehabt und ich fand das gut, dass er das einfach auch mal so formuliert hat. Vieles von dem, was er dort geschrieben hat, kann ich nachvollziehen. Allerdings die Wirkungslosigkeit, die schätze ich ein bisschen anders ein. Ich habe das nicht so negativ in Erinnerung, dass ich sagen würde, ich bin völlig desillusioniert. Wenn man Teil eines, damals waren es 751 Abgeordnete, da war ja noch Großbritannien dabei, als ich im Parlament war. Wenn man einer von 751 Abgeordneten ist, dann ist man eine Stimme von 751 Abgeordneten, von 751 Stimmen. Dessen muss man sich schon klar sein. Man hat dort keine Allmacht und das ist vielleicht auch eine Sache, die man sich immer wieder klar machen muss. Man ist in einer privilegierten Position, weil man natürlich abstimmen kann, weil man Zugriff auf Informationen hat, wo Bürger sonst nicht unbedingt Zugriff drauf haben. Man spielt eine Rolle, weil man interviewt wird von Journalisten, weil die natürlich wissen wollen, was denken die und was tun die Abgeordneten. Das ist ja auch wichtig. Aber dennoch ist es klar, dass man nur eine Stimme ist und man ist nicht allmächtig. Das muss man einordnen. Und das finde ich auch wichtig, dass Bürger und Bürgerinnen das verstehen. Das wäre für mich übrigens auch ein Argument, die Zeit in einem Parlament, die man in einem Parlament verbringen darf, hintereinander auf maximal 2 Wahlperioden zu begrenzen, um möglichst viele Menschen in diese Entscheidungsgremien hineinlassen zu lassen, damit sie selber auch die Erfahrung machen. Was bedeutet das? Ne? Ich habe einerseits eine privilegierte Position, bin aber trotzdem nicht allmächtig. Ich kann nicht alleine entscheiden, was das Parlament macht. Damit muss man sich auseinandersetzen. Aber das ist ja auch demokratisch, denke ich. Ne? Also insofern bin ich da nicht so frustriert, wie der Nico Semsroth es ist. Auf der anderen Seite, ja, du machst die Erfahrung, du wirst noch einen Tag, bevor die Periode zu Ende ist, von irgendeinem Journalisten angesprochen und nach irgendwas gefragt und am Tag danach kennt dich kein Journalist mehr. Weil du wirst ja nicht gefragt, weil du irgendwie ein netter Mensch bist oder ein bedeutsamer Mensch bist, sondern weil du ein Amt hast. Das muss man aber auch klarkriegen dann. Das war für mich nicht schwierig. Ich bin Quereinsteiger, ich war dann nicht ein halbes Leben im Parlament. Ich kann mir vorstellen, dass es dann noch schwieriger wird, wenn man mehrere Perioden drin gewesen ist in so einer Funktion und man dann plötzlich einfach in eine normale Position zurückfällt, wo es keinen Grund mehr für den Journalisten gibt, mich nach meiner Meinung zu fragen. Ne? Ich habe das relativ gut verdaut, aber es ist schon auch eine Erfahrung, wo man erstmal schluckt und sagt, also gestern waren da noch ein paar Leute, die haben sich für mich interessiert und jetzt bin ich wieder jemand, der völlig uninteressant ist. Völlig zu Recht, aber man muss es dann auch erstmal für sich so akzeptieren, ja.
Und die Mitarbeitenden, diejenigen, die für einen Abgeordneten im Europäischen Parlament arbeiten, sie haben Arbeitsverträge mit einer Frist bis zum Ende einer Legislaturperiode. Und danach?
Sie können natürlich, wenn der Abgeordnete wiedergewählt wird und der sagt, ja, ich fand unsere Zusammenarbeit okay und bin völlig zufrieden mit dem, was du gemacht hast, dann wird der Vertrag auch fortgesetzt. Das geht. Das kann auch beliebig oft passieren. Das ist nicht limitiert. Aber wenn der Abgeordnete nicht wiedergewählt worden ist oder aber sagt, ich scheide aus Altersgründen, was ja auch häufiger passiert, dann endet natürlich erstmal der Vertrag für diesen Mitarbeiter oder für diese Mitarbeiterin und dann müssen die sich nach was Neuem umgucken. Mhm. Und dann kannst du entweder gucken, gibt es eine andere Fraktion, die ein paar mehr Leute haben, haben die Bedarf, wollen die jemanden anstellen, will eine andere Delegation, ein anderer Abgeordneter oder vielleicht auch eine andere Fraktion, die jetzt nicht auf einem völlig anderen politischen Spektrum liegt, haben die vielleicht Interesse, eine erfahrene Mitarbeiterin einzustellen oder Mitarbeiter einzustellen. Dann kannst du Glück haben. Es gibt auch die Möglichkeit, das musst du aber vorbereiten, dass du wechselst zur Fraktion oder dass du auch, dann musst du aber entsprechend Schulungen machen und Prüfungen machen, dass du wechselst in die Verwaltung des Parlaments. Mhm. Das sind Optionen, die man hat, aber das muss man auch vorbereiten. Ne?
Oder man geht in die Wirtschaft und landet in der Lobby.
Das geht auch, wobei das bei den Mitarbeitenden der Abgeordneten, glaube ich, eher selten der Fall ist.
Ja, ich kam nur drauf durch diese Serie Parlament, wo eine Mitarbeiterin einer britischen Abgeordneten dann genau das macht. Aber gut, das ist Fernsehen.
Das gibt es, aber da muss man eben immer sagen, das Fernsehen bedient die Vorstellungen und Vorurteile der Zuschauer, weil das schafft mehr Einschaltquote. Und das hat eher in selteneren Fällen mit den Realitäten zu tun. Das ist meine Erfahrung zumindest.
Von Jürgens Erfahrungen aus Brüssel und dem Europäischen Parlament könnt ihr noch mehr erfahren. Zunächst gehen wir mit diesem Podcast aber in eine kleine Sommerpause. Ab September ist Europa to go dann mit 9 Folgen zurück. Dann als eine Produktion der Common Verlagsgenossenschaft in Zusammenarbeit mit dem ND und den Plattformen die-zukunft.eu und europa.blog.
Europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf dasnd.de/support.